Herzlich willkommen bei der Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. In diesem Podcast geht es um Bindung und Beziehung, um das Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern und um das, was hinter dem Verhalten von Kindern wirkt. Ich bin Katja Saalfrank, ich bin Diplompädagogin, Familientherapeutin und körperorientierte Eltern- und Familienberaterin in eigener Praxis in Berlin. Ich bin Autorin, Podcasterin und Mutter von 4 Söhnen. Ich arbeite bindungs- und beziehungsorientiert und begleite Menschen dabei, Kinder besser zu verstehen und sich selbst gleich mit. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Familiensprechstunde mit Bob Blume und Katja Saalfrank. Bob, du bist wieder da heute. Ich freue mich.
Hello.
Hello, hello. Die Sonne scheint und ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich habe heute, Bob, wieder einen Satz dabei. Ich hoffe, es ist dir nicht zu abgehoben. Du musst auch gar nichts dazu sagen, wenn du nicht willst.
Ich verstehe, lächelt schon.
Naja, ich finde, weißt du, wir haben ja nicht nur Leben mit unseren Kindern, sondern wir haben ja auch unser eigenes System.
Ah ja, voll.
Und ich finde einfach, dass für mich, als ich diese Affirmationen entwickelt habe und auch heute, wenn ich die so vortrage, dann merke ich immer wieder, dass wenn ich die ernst nehme, den Satz ernst nehme, dass ich ganz viel mitnehmen kann in meinen Tag. Und der Satz heißt, ich vertraue mir, alles ist gut, ich bin in Verbindung mit mir selbst. Und das tut mir immer wieder gut. Und irgendwie hat es ja auch was mit deinem Spruch oder mit deinem Satz, ne, auf dem Arm zu tun, weil das bringt einen ja auch mehr ins Hier und Jetzt und nicht so sehr in die Vergangenheit, in die Zukunft, in die Probleme rein, ja, sondern zu sagen, okay, ich vertraue mir, alles ist gut. Gerade passiert nichts. Gerade passiert nichts, auch wenn sich vielleicht was bedrohlich anfühlt. Und ich bin in Verbindung mit mir selbst. Du hast dir es ja sogar auf den Arm tätowiert.
Naja, alles ist jetzt, ne? Auf der anderen Seite steht ja meine andere Affirmation, aber ich werde das als Cliffhanger einfach für die nächste Folge, in der wir sprechen, sagen. Ja, gut, ne? Ich möchte das auch gar nicht bewerten. Was ich merke, ist, weil ich kein Affirmationsmensch bin, dass ich spontan immer die Sachen mehr zu mir sprechen, die keine direkte Bewertung drin haben. Also sowas wie, ich bin in Verbindung mit mir. Damit kann ich.
Mit mir selbst.
Mit mir selbst, ja. Damit kann ich was anfangen, weil das einschließt, dass es auch okay ist, wenn man nicht alles gut ist. Mhm. Jetzt ist ja wahrscheinlich der Sinn der Affirmation, dass man eben das wertschätzt, was gerade läuft, weil man vielleicht, selbst wenn man im großen Stress ist, eben genug zu essen und zu trinken hat, die Grundbedürfnisse sind erfüllt und dass man sozusagen nicht überdramatisiert, das ist mir schon klar. Aber ich merke, dass ich so diese Dinge, die eher so eine Form der Beschreibung sind, die mag ich mehr als die...
Verstehe ich, ja.
Bei manchen hätte ich sozusagen für mich sonst das Gefühl, ich würde versuchen, mich selber so ein bisschen ins Positive reinzunötigen. Und das ist ja überhaupt nicht so gemeint, ne? Aber deshalb finde ich dieses Ich in Verbindung mit mir selbst, finde ich total schön.
Ja, und es sind ja auch drei Sätze im Grunde, ne? Das ist ja nicht nur einer.
Ja, ja, klar. Ja, ja.
Sondern, und ich habe gerade so überlegt, als du es gesagt hast, woher kommt es? Und es kommt tatsächlich ein bisschen aus meiner Praxis. Ich habe gerade heute Morgen wieder noch vor unserem Gespräch eine Beratung gehabt, wo ich erstmal ganz viel im Grunde dieses Alles ist gut untermauern wollte, weil alles gut ist, aber wir eben oft das Gefühl haben, es ist nicht alles gut. Ja, mein Kind ist zu schüchtern, mein Kind ist zu zurückhaltend, mein Kind zeigt keine Emotionen, mein Kind kann seine Grenze nicht halten, mein Kind hat keinen Selbstwert, so. Und so diese Atmosphäre soll dieses Gut haben, also dieses eher nochmal auch auf dem Weg zu, ich vertraue mir, alles ist gut, ich gehe in Verbindung zu mir selbst und warte nochmal, guck mal.
Ja, verstehe.
Ja, aber vielen Dank. Ich finde das ganz wichtige Hinweise, weil ich auch, als ich angefangen habe, mich mit Affirmationen zu beschäftigen, immer mal wieder ganz kritisch war und dachte so, es ist so ein bisschen so wie so eine positive Watte, ja, die man dann sich so irgendwie in den Kopf reinzaubert. Und so empfinde ich es gar nicht. Ich bin ja auch Hypnosetherapeutin, ne, wo ich auch ganz viel mit Selbststärkung arbeite. Und es geht wirklich um einen inneren Raum, den inneren Raum der Zuversicht und die Verbindung zu sich zu finden und sich da immer wieder im Sinne, ich komme immer wieder zu deiner tollen Tätowierung zurück, im Sinne der Orientierung ins Hier und Jetzt zu stärken und sich zu regulieren, ja.
Naja, man könnte ja auch argumentieren, dass mein Tattoo sozusagen der stetige Hinweis ist oder anders formuliert. Wenn ich das schon wirklich immer so durchsetzen könnte, müsste ich es mir vielleicht nicht auf den Arm schreiben.
Naja. Genau. Ja, also wir können ja mal schauen. Ich glaube, es wird jetzt in der Frage vielleicht auch nochmal der ein oder andere Gedanke aus dem, was wir gerade besprochen haben, vielleicht eine Rolle spielen. Ich versuche da auch immer so ein bisschen Bezug zu haben oder gucke so, was fällt mir dazu ein. Deswegen, heute hat mir Tina geschrieben und ich habe dir die Mail rübergereicht, rübergeschickt. Tina heißt natürlich wieder anders und ich übergebe an dich und Tina schreibt.
Liebe Katja, lieber Bob, ich höre mit großer Begeisterung bei der Familiensprechstunde seit mehreren Jahren zu und möchte mich nun selbst mit einer Frage an euch wenden. Vor circa 4 Jahren haben wir als Familie auch schon mal eine Beratung bei Katja gebucht. Damals ging es auch schon um das Einschlafen. Wir sind bis heute mit der Kuscheltankstelle gut zurechtgekommen. Wenn ich das mal sagen darf, ganz wunderbar. Sie haben sich von dir beraten lassen und fragen jetzt nochmal im Podcast nach.
Super. Finde ich auch cool.
Aktuell bedürfen wir dringend erneut Input, um festgefahrene Strukturen aufzulockern. Vielleicht gelingt ein Perspektivwechsel mit eurer Hilfe. Mein Sohn ist mittlerweile 10 Jahre alt und besucht die 3. Klasse. Ich würde ihn als sehr geselligen, lustigen Jungen beschreiben. Er geht gerne in die Schule, vor allem, um dort mit seinen Freunden zu spielen. Er wirkt immer am glücklichsten, wenn er unter Kindern ist. Generell hat er einen gemischten Freundeskreis. Seit Kita-Tagen gehören zu seinen engsten Freunden ruhigere Jungs und viele Mädchen. Die etwas wilderen Jungs sind ihm häufig zu laut und zu wenig kommunikativ. Er liebt das freie Spiel mit seinen Freunden, macht gerne Musik und Tanzshows oder denkt sich Buzzerspiele aus. Vor allem aber liebt er die Werwölfe vom Düsterwald. Schlafen ist von jeher ein großes Thema. Er benötigt eine enge Einschlafbegleitung durch uns Eltern, abwechselnd. Erst gemeinsames Lesen, dann kurzes Kuscheln, anschließend liest er noch etwas und schläft dann in seinem Zimmer ein, wechselt aber jede Nacht ins Elternbett. Abends stellt er täglich die gleichen Fragen, die auch immer wieder gleich beantwortet werden müssen. Bekomme ich heute einen Albtraum? Gehst du heute spät ins Bett? Letzten Herbst haben wir ihn zu einem einwöchigen Feriencamp angemeldet, gemeinsam mit 2 engen Freunden aus Kita-Zeiten. Die Entscheidung hat er mitgetroffen. Nun nähern sich die Sommerferien und er ist davon überzeugt, dass er das nicht schaffen wird. Seine Hauptsorge ist, dass er dort nicht allein einschlafen kann. Heimweh ist sein Thema. Bisher hat er 3-mal bei einem Freund übernachtet, der auch mit ins Camp kommt, was einigermaßen geklappt hat. Angst, nicht einschlafen zu kommen, hält ihn dann wach. Irgendwann ist er dann aber eingeschlafen. Dass Freunde bei uns übernachten, klappt mittlerweile sehr gut. Mit der Klasse ist eine Übernachtung in diesem Schuljahr und eine Klassenfahrt in der 4. Klasse geplant, kurz nach den Sommerferien. Davor bangt ihm auch. Auch bei anderen Herausforderungen hat es bisher immer etwas Überzeugungsarbeit benötigt. Sportkurs, Schwimmunterricht. Einer der Freunde, der mit ins Camp kommt, war in dem Zusammenhang immer sein Begleiter. Nun zu unserer Frage. Wie können wir unserem Sohn helfen, seine Angst vor dem Schlafen zu verlieren? Bisher haben wir ihn noch nicht vom Camp abgemeldet, da wir eh auf den Kosten sitzen bleiben. Aktuell erscheint es wenig Sinn zu machen, ihn zu drängen. Wir werden ihn parallel in der Ferienbetreuung und in der Schule anmelden, damit er frei wählen kann. Als Einzelkind stehen wir bei allen Urlauben vor der Herausforderung, sein Bedürfnis nach Spielkontakten mitzubedenken. Die Umsetzung ist nicht immer ganz einfach, trotz liebevoller Vorbereitung, also Bauernhof, Familienunterkünfte. Ich bin davon überzeugt, dass er die Zeit im Camp genießen könnte, wenn die Einschlafängste nicht da wären. Aktuell überfordern wir ihn aber total, was überhaupt nicht unsere Absicht war. Ich bin gespannt auf eure Gedanken und Impulse. Liebe Grüße, Tina, die, haben wir glaube ich schon mal kurz gesagt, natürlich anders heißt. Liebe Katja.
Puh. Ja, also genau, ich habe jetzt das Gefühl, um wieder so ein bisschen Gleichgewicht reinzubringen, dass ich vielleicht erstmal was sagen sollte. Du hast lange geredet, vielen, vielen Dank. Es ist mir irgendwie jetzt auch beim Zuhören, dachte ich, wie das ist so spannend und ich wüsste nicht, wo man irgendwie was rausnehmen könnte. Deswegen war es jetzt ein bisschen länger. Vielen Dank, dass du das alles gelesen hast. Also es ist so ein bisschen die Frage, worauf wir uns fokussieren, ne? Es gibt ja einiges, was jetzt hier in der Mail so drin ist. Und das Erste, was mir so einfällt, ist, dass es ja nicht um Trennung am Tag geht, sondern um die Nacht. Ja?
Stimmt,
ja. Das heißt, wenn er in der Nacht ist oder zur Nacht es hingeht, ne, dann wird es schwierig für ihn ohne vertraute Bindungsperson. Dann kommt sozusagen eine starke Angst. Und rund um das Allein-Einschlafen auch dann das Ausgeliefertsein an die Nacht sozusagen, an diese Zeit, ja. Und das zeigt sich ja auch ansonsten, ne? Also Neues ist für ihn nicht unmöglich, aber es gelingt eher mit Begleitung und das ist ja auch völlig in Ordnung, ja. Also das heißt, vertraute Menschen, ausreichend Halt im Außen dadurch, das hilft ihm und das spricht jetzt für mich vor allen Dingen erstmal dafür, dass man es total ernst nehmen kann, weil es jetzt nicht irgendwie etwas ist, wo er sagt, er hat keine Lust auf das Camp, sondern er will das ja eigentlich. Er will das. Und dieses Camp bündelt ja auch irgendwie ganz viel, ne? Abends einschlafen ohne die Eltern, mehrere Nächte hintereinander, ist ja auch eine Herausforderung. Ja, keine vertraute Rückversicherung auch nochmal, ne? Auch keine Gespräche am Abend nochmal mit jemandem, wann gehst du schlafen, werde ich wieder Albträume haben, ja, da ist ein Gruppensetting da und es ist vielleicht auch die Angst vor der Angst, nicht einschlafen zu können.
Ja, hundertprozentig.
So, das kommt vielleicht auch noch mit dazu. Und die Frage wäre auch so, deswegen bringt mich dann zu der Frage, wovor hat er eigentlich Angst? Und wahrscheinlich weniger vor dem Schlafen selbst als vor diesem Zustand rund um das Einschlafen. Also wie wird das Setting da sein? Also allein sein mit sich selbst. Ja, tagsüber gibt's Außenkontakte, Spielbewegung, abends fällt es weg. Dann vielleicht auch die Frage, kann ich einschlafen oder die Angst vorm nicht einschlafen können oder auch Kontrollverlust, ja, einschlafen lässt sich ja nicht erzwingen, das habe ich leider jetzt neulich auch mal wieder gehabt, ne, das war so warm und ich dachte, das gibt's doch nicht, ich wollte morgens früh aufstehen und Sport machen und ich merkte richtig so, wie meine Gedanken sich verflüchtigten, dieser Plan völlig in sich zusammenfiel, weil es wurde immer später und immer später und ich habe mich richtig angefangen, über mich zu ärgern, das kommt ja dann auch noch dazu, dass man denkt, warum kann ich denn jetzt nicht einschlafen, ja, und dann kann ich so diesen Kontrollverlust, ich kann das jetzt nicht, also was bräuchte es jetzt für mich, um zur Ruhe zu kommen? Und es fällt uns als Erwachsenen ja oft schon schwer, wie ist das erst für die Kinder? Und dann noch eine fehlende Koregulation, also es ist jetzt niemand da erstmal, das könnte man vielleicht mit ihm nochmal gucken, wer könnte denn dann da sein? So ein bisschen hat Tina das ja gesagt, dass da der Freund irgendwie mit dabei ist, aber ob der koregulieren kann, das weiß ich nicht, ja. Und dann vielleicht auch, vielleicht, das ist nochmal ein Aspekt, auch die Angst vor Versagen oder Beschämung, sowas sagen die anderen, wenn ich nicht einschlafen kann, wenn ich so viel Angst habe, ja.
Ich fand das gerade aber total spannend. Das ist mir nämlich so gegangen, als ich die Mail gehört habe, die ist ja super reflektiert.
Tja, so sind die Menschen, die bei mir Beratung buchen.
Ja, schön, dass du es. Ich hätte es wahrscheinlich, eigentlich hätte ich es doch sagen müssen. Ja gut, okay. Nein, aber es ist super, super reflektiert. Und ich fand es auch nochmal schön, dass du darauf hingewiesen hast, dass das eben sozusagen kein Bindungsproblem in Anführungsstrichen am Tage ist, sondern es eben genau diese Zeit vor dem Einschlafen ist. So, und jetzt ist ja das Problem oder die Herausforderung für den alltäglichen Einschlafprozess gelöst. Ne? Also es wird zwar reflektiert, also wir müssen da eine bestimmte Routine, da wird dann nachgefragt, kriege ich einen Albtraum? Und mich hätte auch interessiert, kriegt er jetzt eigentlich Albträume? Ne, weil ich kenne das auch von meiner Tochter, die sagt, oh, ich hatte wieder einen Albtraum, ich habe eigentlich keine Lust. Und dann spricht man darüber an, was Schönes denken und so. Aber kriegt er die auch? Oder ist es wirklich, in Anführungsstrichen, nur die Angst? So, und jetzt ist die Sache, im Grunde genommen ist ja die Hauptfrage, sollte man in dieser Situation, wo man die Problemlösung für zu Hause eigentlich hat, aber eben nicht für eine mögliche Distanz, sollte man das trotzdem irgendwie versuchen oder nicht, oder? Also das verstehe ich jetzt als eigentlich die Hauptproblematik.
Ja, so würde ich es auch verstehen und ich verstehe auch so ein bisschen dieses Dilemma, ja, weil ja im Grunde nicht die Nacht und das Camp das Hauptproblem sind, sondern sozusagen dieses Alleinsein mit der inneren Anspannung vor der Nacht oder in der Nacht, ne? Und ich will noch mal eine Sache sagen, die mich jetzt auch so bewegt hat, ich habe das eben so, ne, mit so einem Augenzwinkern gesagt, ja, die Reflexion meiner Klienten, ne, ich erlebe das tatsächlich so. Und das, was ich so schön fand jetzt auch, war nochmal diese Kuscheltankstelle. Ich will das nur noch mal so ein bisschen, weil du das vielleicht weißt, aber vielleicht die Hörerinnen und Hörer gar nicht genau wissen, was ist das eigentlich? Und in der Tat hat es ja etwas mit dem Tag zu tun, wenn wir in die Nacht gehen. Und die Kuscheltankstelle am Tag ist sozusagen, diese sind diese Beziehungsmomente, diese Verbindungsmomente, wo wir uns begegnen und wo wir uns in die Augen schauen und wo wir wirklich Zeit füreinander haben. Ja, und insofern ist das ja schon auch zwar etwas, was sich auf den Abend bezieht, aber ja auch schon die Frage ist, wie ist die Kuscheltankstelle tagsüber auch aufgefüllt? Das ist tatsächlich, finde ich, jetzt wird nochmal für mich so deutlich, während wir so darüber sprechen, dass das ja wahrscheinlich zu Hause nicht nur durch die Einschlafbegleitung, die mit zum Ritual dazugehört, gut gelingt, sondern vermutlich auch, weil Tina am Tag eben diese Kuscheltankstellenzeiten eingebaut hat und da eben auch eine Rückversicherung möglich ist, ja.
Und diese Rückversicherung, wenn ich das kurz nachfragen kann, die könnte man ja dann sozusagen etwas verallgemeinern, auch als Form des Sicherheitsbedürfnisses.
Genau, genau. Also er scheint ein starkes Sicherheitsbedürfnis zu haben. Und die Frage wäre jetzt, das müsste Tina vielleicht für sich selbst nochmal so ein bisschen schauen, ist es eher Überforderung oder eine Entwicklungschance?
Mhm.
So.
Entschuldigung, aber ist das nicht oft dasselbe?
Du meinst, ob man in der Entwicklungschance nicht auch in die Überforderung kommt?
Naja, also ich würde da immer sagen, es kommt auf die Größe an. Ne? Also man wird ja ein Kind nicht dahin fahren und man wird merken, das funktioniert überhaupt nicht und dann sagen, naja, ich lass dich, ich lass dich jetzt schreien, ist für dich eine Entwicklungschance, das nicht. Aber Entwicklung und so nächste Schritte sind ja oft verbunden mit zumindest einer Irritation oder dem Betreten von Neuland, sage ich jetzt mal. Und dann ist halt die Frage, wie groß
genau
ist die Überforderung. Ne? Vielleicht ist Überforderung dann auch zu viel. Vielleicht ist es bei Überforderung schon keine Entwicklungschance mehr, sondern man müsste sagen, wenn man ist halt gefordert, weil eine Situation halt anders ist. Und das ist dann eine Entwicklungschance.
Ja, und ich glaube, die Frage ist, traut sich derjenige, der eine Chance haben soll, sozusagen dadurch, traut der sich das zu? Weil wenn wir das von außen bestimmen und dann derjenige, der es eigentlich erlebt und der das als Entwicklungschance nutzen soll, in eine Überforderung kommt und das eben dann auch bei Kindern ist es ja eben dann eher ein Systemzusammenbruch. Ne? Überforderung kann ja sehr schnell sehr starke Gefühle sein und da ist Tina ja eben auch sehr geübt und sehr wachsam sozusagen. Und es geht jetzt überhaupt nicht darum, ihn zu pampern und zu sagen, irgendwie, das kann er noch nicht oder so, sondern ich würde tatsächlich gucken, also so ein bisschen das Gleichgewicht reinzubringen, also das tatsächlich so ein bisschen als bestimmte Entwicklungssteine sich anzugucken und vor allen Dingen Druck rauszunehmen. Also der muss jetzt nicht ins Camp fahren. Ich finde das auch eine super Einstellung zu sagen, wir sitzen eh auf dem Geld, ja, und ihr könnt euch im Grunde einen Tag vorher umentscheiden. Und auch nicht ihn sozusagen ermutigen, aber das wirst du auch nicht machen, Tina, du schaffst das schon, ja, sondern eher so, lass uns mal schauen, worin besteht die Sorge. Und das zu antizipieren und das wirklich so klein zu hacken, also die Angst, sich nochmal genauer anzugucken und unter Umständen eben auch zu schauen, sich zu orientieren, wie genau sind da die Dinge vor Ort, was ist mit dem Freund, vielleicht können die ja auch schon mal tatsächlich was ein bisschen üben oder so. Und es fließt viel Wasser den Rhein runter, ja, bevor jetzt das Camp ansteht. Insofern finde ich, gibt's da ganz viele Möglichkeiten, das noch zu überprüfen und da vorher Entwicklung auch zu begleiten, ohne dass man jetzt das Camp selbst als eine Entwicklungschance sehen müsste.
Ich habe noch zwei Rückfragen. Mhm. Und zwar, die eine ist, wir haben ja schon gesagt, dass sozusagen in diesem Bindungswunsch ja durch die familiäre Struktur da auch so ein Ritual reingekommen ist, ja. Also abends wird immer wieder dasselbe gemacht. Gleichzeitig schreibt die Mama uns ja aber auch, dass der auch schon dreimal bei Freunden übernachtet hat. Jetzt habe ich gedacht, wäre es nicht auch eine Möglichkeit, das nicht sozusagen stark zu forcieren, aber nochmal zu weiterzuführen? Dieses Übernachten woanders. Weil das hat ja nicht ganz gut geklappt, aber er hat gemerkt, die Welt ist nicht untergegangen. Also er konnte erst nicht schlafen, aber dann konnte er irgendwann doch schlafen. Und vielleicht kann er irgendwann einfach so schlafen. Also dass man diese Zeit auch in Anführungsstrichen nutzt, um eben sozusagen die kleinere Hürde erstmal zu nehmen.
Ja, und Erfahrungsräume, ne, zur Verfügung zu stellen.
Genau,
ja.
Genau. Das wäre das Erste. Sag gerne was dazu und dann frage ich noch das Zweite.
Ja, ich finde das total gut, weil es natürlich in kleinen Schritten, das ist ja bei der Einschlafbegleitung auch nicht anders. Einschlafbegleitung heißt ja in kleinen Schritten und das sie beschreibt, also Tina beschreibt das ja sehr intensiv, ne, aus was das Ritual besteht. Und das ist ja schrittweise. Also er kommt schrittweise zur Ruhe und so kann man sich jetzt auch schrittweise an das Camp oder an diese Zeit überhaupt rantasten oder an diesen, ja, ist es überhaupt ein Wunsch von ihm? Das wäre jetzt nochmal auch die Frage, wie sehr ist der Wunsch? Ich glaube ja fest an Autonomie und Selbstwirksamkeit und wenn er das möchte, dann Tina, kannst du dich sehr an seine Seite stellen und da wäre es wichtig, auch wirklich sein emotionales Erleben präzise zu benennen. Also nicht nur so, ja, du willst, also ich überspitze jetzt, ne, du willst halt nicht, sondern wovor hast du Sorge? Was ist deine Befürchtung? Aha, okay. Auf einer Skala von 1 bis, wie groß ist die? Und es geht ja letztlich auch darum, nicht die Angst wegzumachen, sondern mit der Angst oder der Sorge umzugehen, weil wir haben ja auch in unserem Erwachsenenleben Sorgen. Und die Frage wäre eben, wie kann er nochmal konkrete Strategien finden, wenn er das Gefühl hat, da hake ich jetzt fest. Also da sind wir wieder beim Vertrauen, ne? Also auch Vertrauen in sich selbst ein bisschen finden. Und da könnte eben das, was du gerade gesagt hast, so ganz viele kleine Zwischenschritte könnten hilfreich sein. Wie gesagt, aus meiner Sicht vor allen Dingen dann, wenn er Lust hat. Wenn er Lust hat, wenn er neugierig ist und man bräuchte da wahrscheinlich auch sowas wie links und rechts, sowas wie Sicherheitsgeländer, dass man sagt, ich kann dich abholen oder du probierst das einfach und wenn es nicht geht, erarbeiten wir, also gemeinsam die Dinge zu besprechen, antizipieren, ja, vorwegnehmen, was könnte passieren, was könntest du dann tun?
Die zweite Frage wäre, und don't judge me, wenn es jetzt irgendwie naiv ist, aber ich habe mich auch gefragt, dass wenn man an dem Punkt ist, wo er sagt, ich glaube, ich traue mich, aber sicher bin ich nicht, kommt mir jetzt ein bisschen darauf an, wie weit das weg ist, aber wenn es nicht so weit weg ist, ob man, ich habe an die Kita-Eingewöhnung gedacht. Also jetzt kann man ja schlecht bei so einem Feriencamp erst neben dem Bett setzen und dann nicht, aber dass man zum Beispiel zusammen dahin geht und sich auch anguckt, guck mal, hier ist das Bett und so, um eben nicht zu sagen, okay, tschüss, jetzt bist du weg. So, jetzt weiß ich nicht, ob das funktioniert. Wenn das 300 Kilometer weg ist, wird das natürlich nicht gehen. Aber falls es möglich wäre, wäre meine Frage an dich, ob das auch etwas wäre, um den Übergang so ein bisschen abzufedern.
Ja, das, also ich habe gleich noch eine Gegenfrage. Oder ich will nicht sagen Gegenfrage, aber eine an dich auch, die mich interessiert, als ich das gelesen und dir jetzt auch zugehört habe. Also zuerst möchte ich nochmal sagen, dass ich das ganz häufig mit Eltern auch bespreche, wenn es um Klassenfahrten geht, dass man nochmal genau sich orientiert, wo genau fahren wir da hin, wie lange fahren wir da, fahren wir mit dem Zug, fahren wir mit dem Bus, so wie sind da die Zimmeraufteilungen, ja, wie ist das Freigelände, wo sind die Toiletten so, also man kann ja heute tatsächlich sehr viele Häuser, die sind ja sehr serviceorientiert und da kann man viele Häuser sich auch angucken, um Orientierung eben zu bekommen. Und das könnte man natürlich auch mit dem Camp machen. Und sag mal, jetzt du als Lehrer mit Kindern und Jugendlichen auf Klassenfahrt, kennst du das? Wie gehst du mit Ängsten am besten um? Weil das wäre ja auch noch eine Möglichkeit zu gucken, wer fährt da mit oder auch eine Übungsmöglichkeit für die Klassenfahrt, ne, mit der Klassenlehrerin, mit dem Klassenlehrer ins Gespräch zu kommen, auch als ein größerer Zwischenschritt, aber trotzdem ja auch ein Zwischenschritt. Was kannst du uns denn da erzählen oder mir?
Ja, ich habe befürchtet, dass du mich das fragst, weil ich ich wirklich keinen Werkzeugkasten gerade habe. Ich kann mich daran erinnern, dass das immer mal wieder Thema war, weil ich bin so mit Siebtklässlern, glaube ich, weggefahren. Also das ist dann so 11, 12, würde ich sagen oder so. Und da sind immer welche bei, die dann wirklich auch doll Heimweh hatten. Und das ist aber was, das hat sich dann so am ersten Abend war das so und dann gibt es so ein bisschen Drama, sage ich mal, also mit Drama meine ich jetzt gar nicht als sozusagen irgendwie ironisch bewertet oder so, sondern dann zeigen sich die Freundinnen und die helfen dabei und es wird gut und vielleicht wird ja die Mama auch mal angerufen und wenn dieser eine Abend genommen wird, dann ist das dann auch meistens besser. Also das ist dann wirklich sozusagen so diese eine Hürde zu nehmen. Aber ich habe da jetzt nicht, ne, bei vielen Fragen, die die Schule betreffen, hätte ich so ein Programm im Kopf. Hätte ich dir gesagt, dim, 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 und das machen wir. Das habe ich nicht mehr. Aber das, was du gerade gesagt hast, dass nämlich so ein Vorgespräch stattfindet, finde ich nicht nur sinnvoll, sondern das machen Lehrkräfte sowieso öfter mal. Wenn die schon wissen, okay, das ist die erste Klassenfahrt, dass sie so aufeinander zugehen. Und da kann ich immer auch bei den Eltern nur dafür zu plädieren, da auch proaktiv zu werden und nicht aus, weil man vermutet, dass es die Lehrerin oder den Lehrer irgendwie nervt oder irgendwelche Vorurteile gegenüber dem Kind dann entstehen. Das würde ich völlig beiseite schieben und wirklich da ins offene Gespräch gehen, weil die Lehrkräfte ja auch diejenigen sind, die das Kind vielleicht auch schon ein bisschen kennen, die dann zusammen miteinander eine Strategie entwickeln können und die vielleicht auch, das muss man ja auch sagen, es gibt ja keine Checkliste für sowas, ne? Sondern genau das, was wir hier besprechen, das können ja alles Dinge sein, die im Gespräch mit der Lehrkraft dann auch eine Rolle spielen und dann eben auch dazu führen, dass man ja für den spezifischen Fall eine Lösung findet.
Ja, ja, ja.
Wie schön wäre es, wenn die Kinder Lust hätten, in die Schule zu gehen und Lust aufs Lernen und wenn Hausaufgaben nicht jedes Mal eskalieren würden. Aber es ist leider nicht so einfach. Und weil ich weiß, als Lehrer, als Vater und als jemand, der sich mit dem Bildungssystem beschäftigt, dass das so ist, habe ich ein Buch geschrieben. Das heißt, wie kommt mein Kind gut durch die Schule? Notendruck, Hausaufgabenstress und Lernfrust gemeinsam bewältigen. Das war 4 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste und die Leute haben unter anderem gesagt, dass es quasi auch als Nachschlagewerk benutzt werden kann. Zum Beispiel, wie gehe ich jetzt mit KI um? Wie kann ich mit Lehrkräften kommunizieren? Und so weiter. Und naja, dieses Buch, das lege ich euch ans Herz. Guckt einfach mal über den Link in der Bio, da könnt ihr dann direkt drauf zugreifen. Übrigens an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr ein tolles Angebot für Eltern habt, etwas, was Mehrwert bietet und wo ihr sagt, das sollten unbedingt die Hörerinnen und Hörer der Familiensprechstunde hören, dann könnt ihr das in Zukunft auch uns mal schicken, nämlich an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de und vielleicht werdet ihr ja unsere Kooperationspartner. Wir freuen uns auf euch. Bis bald!
Also ich habe jetzt dir auch nochmal so zugehört und es ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Situation, ne, mit ganz vielen Kindern unterwegs zu sein. Und wenn man dann jetzt hört, sozusagen in der Einschlafsituation zu Hause gibt es diese Einschlafbegleitung. Ich habe auch gerade nochmal gesehen oder mir nochmal vergegenwärtigt, es geht um einen 10-Jährigen, der die 3. Klasse besucht, also wahrscheinlich tatsächlich eine der ersten Klassenfahrten. Und da ist es ja eben oft so, dass Eltern ganz viele Fragen haben und auch manchmal die Kinder noch nicht so viel Erfahrung damit haben und dass auch auf solchen Fahrten dann manchmal ganz neue Erfahrungen gemacht werden, weil es eben tagsüber ganz anders ist und dann abends auf einmal vielleicht gar nicht so ein großes Problem da ist, wenn man da mit der Freund oder der Freundin da ist oder eben auch mit dem Lehrer, mit der Lehrerin andere, ich sag jetzt mal nicht Einschlafbegleitung, aber Einschlafrituale, also nochmal eine Rückversicherung oder sowas findet. Ja? Also das kann auch eine Chance sein. Puh, jetzt müssen wir nochmal zusammenfassen. Wir haben ja einiges jetzt gehabt. Also wir haben nochmal gesagt, es wäre wichtig zu gucken, dass es eben, also dass ein Gefühl dafür entsteht, ist es eher mehr Überforderung und dann eher destruktiv zu dem Zeitpunkt. Oder kann es wirklich eine Entwicklungschance sein? Es ist wichtig, dass er das möchte, ja, und dass Tina sich eher in die begleitende Position stellt, dass präzise nochmal sein Erleben auch formuliert wird, seine Sorge, seine Ängste, seine Befürchtungen, dass Strategien dafür erarbeitet klingt jetzt so sachlich, ne? Also dass sie gemeinsam Strategien finden und die auch experimentieren dürfen, vielleicht auch in der Einschlafbegleitung zu Hause, ja, dass man damit auch mal anfängt, das so ein bisschen zu verdichten und gar nicht mehr so viele kleine Schritte macht, sondern das zu verdichten. Aber immer alles auch in Absprache. Er führt, es ist sein Prozess. Er ist sozusagen, hat den Hut auf, weil es läuft ja gut so, wie es jetzt gerade ist. Und es gibt ja erstmal keinen Grund, sofort was zu verändern. Und dann eben auch, wie du es nochmal gesagt hast, zu gucken, gibt es einen Erfahrungsraum, den man gemeinsam gestalten kann, wo das ein bisschen experimentiert werden kann, vielleicht auch außerhalb von zu Hause, um dann eben später auch, und nochmal Tina, super, dass du da gar keinen Druck hast, um später dann zu entscheiden, wird es eine gute, freudvolle Erfahrung sein und traue ich mich das, habe ich da richtig Lust drauf und habe ich auch schon gute Erfahrungen gesammelt, kann ich mir da vertrauen, dass alles gut wird? Ja, so. Genau, in diesem Sinne, glaube ich, würde ich diese Frage angehen.
Ja, super. Und vielleicht als ein letzter Punkt, den wir ja in dem Gespräch auch nochmal hatten. Ich bin da total zuversichtlich, dass das funktionieren wird, weil wir ja schon gesagt haben, diese Basis der Reflexion, die durch die Frage auch nochmal deutlich geworden ist, die ist ja total da. Und Tina hat ja schon so viel an klugen Gedanken auch formuliert, das, glaube ich, ganz wunderbar funktionieren wird. Ich weiß gar nicht, ob du das hier auch machst, aber an dieser Stelle wird mich natürlich dann irgendwann auch nochmal eine Mail interessieren,
Rückmeldung,
die dann bespricht, wie es gelaufen ist.
Ja.
Und vielleicht auch an der Stelle, wenn ihr gerade sowieso schon den Podcast auf Spotify bewerten wollt und ihm Sterne gibt, könnt ihr ja gerne auch nochmal kommentieren, wie das bei euch so war mit Klassenfahrten oder vielleicht auch so einer Woche im Feriencamp. Das wäre auch mal interessant, ob das sofort glatt gelaufen ist, ob es auch so eine Hürde gab, die ihr übersprungen habt, oder ob das eine Entwicklungsphase war, wo man dann gesagt hat, naja, probieren wir es vielleicht im nächsten Jahr erstmal wieder.
Mhm. Und wenn ich so an meine eigene Kindheit und Jugend denke, dann wurde es eigentlich immer erst richtig schön, wenn man gar nicht mehr geschlafen hat nachts, ne?
So ist das, ja.
Das mögen die Lehrer dann ganz besonders gerne.
Ja, ich liebe diese Zeiten, in denen man dann draußen auf dem Flur sitzt und einfach nur hofft, dass die Nacht vorübergeht.
Genau, während wir ja jetzt hier ja über die Frage sprechen, kann ich überhaupt schlafen in der Nacht, ja.
Genau.
Also Tina, es war ganz schön, dir nochmal in diesem Kontext zu begegnen, und wir freuen uns über Rückmeldungen. Und das war die Familiensprechstunde für heute. Gerne könnt ihr eure Fragen an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de weiterhin an mich senden. Entweder an mich, wenn es Fragen sind, wo ihr denkt, ach, mach du doch mal. Gerne aber auch grundsätzlich an Bob, weil wir einfach auch gucken, wie kommen wir zusammen. Und für heute sage ich auf Wiedersehen. Ich danke euch fürs Zuhören, für euer offenes Ohr, für euer offenes Herz, und bleibt weich und liebevoll mit euch selbst und euren Kindern. Ist auch schon fast ein bisschen sowas wie eine Affirmation. Und ich sehe, dass dein Gesicht sich weicht, also ganz weich wird, und du lächelst, ja, sich lockert. Ja.
Ich freue mich.
Bis nächste Woche. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, Bob. Danke.
Bis bald. Ciao.
Das war die Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. Eine neue Folge gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn du magst, nimm dir jetzt noch einen Moment Zeit für dich. Zeit, das Gehörte nachwirken zu lassen, in Kopf, Herz und in deinem Körper. Vielleicht hat sich etwas gezeigt, eine neue Perspektive oder eine leise Bewegung nach innen. Spür gerne nach und entschleunige nochmal. Wenn du selbst eine Frage hast, die du hier in der Familiensprechstunde teilen möchtest, schreib mir gerne an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de. Alle Zuschriften werden natürlich anonymisiert. Hinweise zur aktuellen Folge sowie Informationen zu meinen Kursen und Ausbildungen und allen Angeboten findest du in den Shownotes. Schau dich dort gerne um. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast, und ich wünsche dir viele gute Beziehungserfahrungen und Verbindungsmomente. Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Bleib nicht damit alleine, schon ein Gespräch kann Veränderungen bringen. Ein Austausch entlasten und Fragen zu stellen, kann neue Wege öffnen. Deine Katja.